Wissenshelden, der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Hey, hey, meine Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. Ich habe heute wieder ein ziemlich cooles Thema dabei. Wir sprechen heute über den Ausbruch des Vesuv und die Vernichtung von Pompeji. Stell dir vor, du wachst in einem Haus auf, das Haus hat einen Innenhof, die Sonne scheint da rein, es riecht nach frischem Brot, Olivenöl und ein bisschen nach Salzluft vom Meer. Draußen sind die Straßen schon voller Menschen, Händler bauen ihre Stände auf, Handwerker öffnen ihre Werkstätten. Die Stadt liegt wie ein buntes Mosaik an der Küste. Die Menschen reden über Politik, Geschäfte, Liebesaffären, Gladiatorenspiele und darüber, wie heiß der Sommer dieses Jahr ist. So könnte ein ganz normaler Morgen im Jahr 79 nach Christus in Pompeji ausgesehen haben. Niemand ahnt zu dem Zeitpunkt, dass sich nur wenige Kilometer entfernt unter der Erde gewaltige Kräfte aufbauen. Heute reisen wir gemeinsam zurück an den Golf von Neapel. Ich habe ja eben schon gesagt, das liegt in Süditalien. Zu den Menschen von Pompeji und zu dem Vulkan, der ihr Leben innerhalb weniger Stunden für immer veränderte, dem Vesuv. Und bevor wir konkret in die Geschichte einsteigen, sprechen wir erstmal über Pompeji. Pompeji lag im Süden Italiens, direkt am Golf von Neapel, nur knapp 10 Kilometer vom Vesuv entfernt. Die Region war reich und fruchtbar. Der vulkanische Boden eignete sich perfekt für Wein, Obst und Landwirtschaft. Deshalb galt diese Gegend als besonders attraktiv und wohlhabend. Pompeji selbst war keine riesige Metropole wie Rom, aber eine lebendige römische Stadt mit ungefähr 10.000 bis 15.000 Einwohnern. Das Leben dort war laut, geschäftig, ziemlich modern für die damalige Zeit. Es gab gepflasterte Straßen, öffentliche Brunnen, Thermen, Theater. Die hatten sogar ein eigenes Amphitheater für diese Gladiatorenkämpfe, die damals ja zu der Zeit üblich waren. Es gab sogar kleine Imbisse und Tavernen. An den Wänden der Gebäude von damals fanden Archäologen später sogar Graffiti. Zum Teil Liebeserklärungen, Beleidigungen, Wahlwerbung oder Witze, so wie wir es eigentlich heute auch schon kennen. Pompeji war also kein besonderer Ort voller berühmter Menschen, sondern es war eine ganz normale Stadt mit ihren Einwohnern. Mit Bäckern, Händlern, Kinder, Sklaven, Handwerker, reiche Familien und Tagelöhner. Und genau das macht die Geschichte so greifbar bis heute, weil es eine ganz gewöhnliche Stadt war. Und diese Stadt, über die wir heute sprechen, lag genau am Fuß von einem aktiven Vulkan. Aber warum war das damals so? Der Vesuv war schon damals bekannt, aber er galt lange Zeit nicht als besonders gefährlich. Der Vulkan hatte vermutlich über viele Generationen keinen großen Ausbruch mehr erlebt. Für die Menschen der Region war er einfach Teil der Landschaft. Ein grüner Berg mit Weinbergen. Heute wissen wir, der Vesuv ist ein sogenannter Schichtvulkan. Er liegt genau da, wo zwei riesige tektonische Platten aufeinandertreffen. Die afrikanische Platte schiebt sich ganz langsam unter die eurasische Platte. Dabei entstehen enorme Hitze und Druck. Gestein schmilzt tief unter der Erde zu Magma und genau darin liegt die Gefahr. Im Magma sammeln sich Gase an und wenn der Druck zu groß wird, dann kann ein Vulkan explosionsartig ausbrechen. Der Vesuv war also nicht harmlos, er schlief nur. Und schlafende Vulkane sind oft besonders gefährlich, weil Menschen irgendwann vergessen, dass sie überhaupt eine Bedrohung darstellen. Aber tatsächlich kam der Ausbruch gar nicht völlig ohne Vorwarnung. Schon Jahre vorher hatte es in der Region schwere Erdbeben gegeben. Im Jahr 62 nach Christus wurde Pompeji sogar stark beschädigt. Viele Gebäude waren auch Jahre später noch gar nicht vollständig repariert. Und auch in den Tagen vor dem Ausbruch bebte die Erde immer wieder leicht. Die Tiere verhielten sich unruhig, das Brunnenwasser veränderte sich sogar. Es wurde durch Asche und Gas angereichert und es war wärmer und trüb und schmutzig. Manche Menschen bemerkten seltsame Geräusche aus der Erde, aber niemand verstand, was diese Zeichen bedeuteten. Für uns heute klingt ein Erdbeben neben einem Vulkan wie eine klare Warnung. Für die Römer aber war das Alltag. Die hatten keine Seismographen, keine Satellitenbilder, keine modernen Warnsysteme. Und der Vesuv wirkte an und für sich friedlich. Man hat das gar nicht in Zusammenhang gebracht und das machte ihn ebenso gefährlich. Und damit kommen wir zum Tag des Ausbruchs. Heute gehen viele Historiker davon aus, dass der Ausbruch entweder am 24. August oder vielleicht erst im Oktober des Jahres 79 stattfand. Und über die Aussage bin ich ein bisschen gestolpert, weil entweder der 24.8. oder irgendwann im Oktober, das fand ich irgendwie seltsam. Das kommt daher, dass früher in den Schulbüchern stand, dass der Vesuv am 24. August 79 nach Christi ausbrach. Inzwischen aber haben Archäologen Hinweise gefunden, dass das nicht stimmen kann. Ein Beispiel dafür ist ein altmodisches Graffiti mit einem Herbstdatum und passende Lebensmittel, die darauf hingedeutet haben, dass der Ausbruch vielleicht gar nicht im August, sondern eher Ende Oktober stattgefunden hat. Die genaue Jahreszeit ist bis heute nicht vollkommen sicher, aber die Ereignisse selbst lassen sich erstaunlich genau rekonstruieren. Am Morgen wirkt zunächst noch alles vollkommen normal. Bäcker schieben ihr Brot in die Öfen, Händler verkaufen Obst und Wein und die Menschen gehen ihrer Arbeit nach oder treffen sich auf dem Forum. Das ist der zentrale Platz der Stadt. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag anders verlaufen könnte als jeder andere. Dann beginnt die Erde ganz leicht zu zittern. Für die Region ist das erstmal nichts ungewöhnlich, das habe ich ja eben schon mal gesagt, denn kleinere Erschütterungen kommen hier immer wieder vor. Und so reagieren viele Menschen kaum darauf oder schenken dem Ereignis einfach keine besondere Aufmerksamkeit. Aber nur wenige Stunden später verändert sich der Himmel auf eine Weise, die niemand erwartet hat und auch so nicht kennt. Über dem Vesuv steigt plötzlich eine riesige dunkle Wolke auf, die sich schnell in die Höhe türmt. Der römische Schriftsteller Plinius der Jüngere beschreibt sie später als etwas, das an einen gewaltigen Baumstamm aus Rauch und Asche erinnert. Diese Eruptionssäule wächst weiter und steigt Kilometer hoch in den Himmel, vermutlich bis zu 30 Kilometer hoch. Und dann setzt etwas ein, das erstmal wie Regen wirkt. Aber es kommt kein Wasser vom Himmel. Stattdessen beginnen kleine Steine, Asche und Bimssteine vom Himmel zu fallen. Am Anfang ganz vereinzelt, fast unscheinbar, aber schon bald wird der Fall dichter und dichter. Die Straßen der Stadt färben sich grau, während die Luft einen beißenden Schwefelgeruch annimmt. Die Menschen beginnen sich zu wundern. Zuerst noch ganz unsicher, manche lachen nervös über das seltsame Schauspiel, andere spüren bereits Angst aufkommen. Viele laufen erstmal in ihre Häuser zurück, während andere wiederum schon versuchen, die Stadt zu verlassen. Sie packen in Eile Wasser, Kleidung, Schmuck oder wichtige Dokumente zusammen, also alles, was sie schnell greifen können. Und der Ascheregen wird nicht schwächer, sondern immer stärker. Über Stunden hinweg prasseln Bimssteine auf Dächer, auf Straßen und Menschen nieder. Und mitten am Tag beginnt es plötzlich dunkel zu werden. Nicht so wie bei einem Gewitter, sondern so richtig wie in der Nacht. Die Menschen zünden jetzt Lampen an und viele haben das Gefühl, dass die Welt untergeht. Unter der Last der herabfallenden Materialien werden die Dächer der Häuser immer schwerer. Zuerst knarrt nur ein einzelner Balken und dann geben sogar erste Dächer nach und schließlich stürzen ganze Häuser ein. Menschen werden von herabfallenden Steinen getroffen und unter den einstürzenden Gebäuden begraben, während viele dennoch hoffen, dass dieser Albtraum bald vorbei sein wird. Die verharren also in der Stadt. Doch der schlimmste Teil des Ausbruchs, der steht noch bevor. Nach vielen Stunden verändert sich das Geschehen nämlich erneut und dieses Mal radikal. Jetzt wird nicht mehr nur Asche in die Luft geschleudert, sondern gigantische pyroklastische Ströme rasen den Hang des Vesuvs herunter. Es handelt sich dabei um extrem heiße Wolken aus Gas, Asche und Gestein, die sich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die schneller ist, als ein Mensch jemals laufen könnte. Ein Entkommen ist jetzt praktisch unmöglich. Die Temperaturen erreichen mehrere hundert Grad Celsius und diese Glutwolken fegen jetzt über Pompeji hinweg wie ein Sturm aus Feuer und Asche. Die Menschen, die sich jetzt noch in Häusern, in Kellern oder Höfen verstecken, sterben innerhalb von Sekunden. Nicht durch ein langsam brennendes Feuer, sondern durch extreme Hitze und giftige Gase, die jede Überlebenschance sofort nehmen. Als der Ausbruch schließlich endet, sind ganze Städte verschwunden, nicht nur Pompeji. In der gesamten Region sterben vermutlich zwischen 15.000 und 16.000 Menschen, darunter in Pompeji alleine 2.000 Menschen. Die Katastrophe hat Menschen aus allen Gesellschaftsschichten getroffen. Reiche Familien, Arbeiter, Sklaven, Kinder und alte Menschen. Aber die Chance zu überleben waren nicht für alle gleich. Wohlhabendere Menschen hatten oft bessere Möglichkeiten zu fliehen, weil sie Wagen, Diener und Kontakte zu Schiffen an der Küste besaßen. Ärmere Menschen hatten diese Möglichkeit oft nicht. Viele mussten zu Fuß fliehen, andere blieben in ihren Häusern zurück, weil sie hofften, dass die Mauern ihnen Schutz bieten würden. Und besonders gefährdet waren Kinder und ältere Menschen. Sie waren sowieso langsamer, konnten weniger tragen und waren stärker auf Hilfe angewiesen. Archäologen fanden später Familien, die eng zusammengedrängt in Kellern oder anderen Räumen Schutz gesucht hatten. Auch viele Sklaven hatten kaum Entscheidungsfreiheit. Sie arbeiteten in Werkstätten, Landhäusern oder Villen und konnten nicht einfach so fliehen. Sie mussten quasi das tun, was ihre Herren ihnen gesagt haben. Die Katastrophe zeigt deshalb etwas, das wir auch heute noch bei Naturkatastrophen sehen. Menschen mit weniger Geld, weniger Informationen oder weniger Möglichkeiten sind einfach immer stärker betroffen. Nach dem Ausbruch war Pompeji unter einer mehrere Meter dicken Schicht aus Asche und Bimsstein komplett verschwunden. Von der Stadt selbst war an der Oberfläche fast nichts mehr zu sehen. Viele, die den Ausbruch überlebt hatten, sind auch nie wieder zurückgekehrt. Mit der Zeit gerieten sogar die genauen Orte der zerstörten Städte in Vergessenheit. Fast 1700 Jahre lang lag Pompeji unter der Erde verborgen, bis im 18. Jahrhundert Arbeiter und später Archäologen ganz zufällig wieder auf Mauern und Straßen stießen. Und damit öffnete sich plötzlich wie von selbst eine Art Zeitkapsel. Und genau hier fängt die Geschichte von Pompeji nach ihrem Untergang erst richtig an. Denn was für die Menschen im Jahr 79 nach Christus wie das endgültige Ende aussah, wurde für die Forschung viele Jahrhunderte später zu einem der faszinierendsten archäologischen Funde der Welt. Nach dem Ausbruch lag Pompeji eben unter dieser dicken Schicht aus Asche. Nach dem Fund wirkte, was da zum Vorschein kam, fast so, als hätte jemand eine Tür in die Vergangenheit geöffnet. Denn die Forscher fanden dort unten nicht nur Ruinen, sondern ganze Alltagswelten. Häuser mit Möbeln, Wandmalereien und Spuren von Leben. Sie fanden Werkstätten mit Werkzeugen, sogar Essensreste, die Graffiti an den Wänden, von denen ich ja schon erzählt hatte, Amphoren für Vorräte und Transport und sogar Brote in Backöfen. Plötzlich war nicht nur eine Ruinstätte da, sondern die ganze Stadt mit Häusern, Läden, Werkstätten ist durch diese schnelle Verschüttung außergewöhnlich gut erhalten geblieben. Eine der bewegendsten Entdeckungen in Pompeji machten Archäologen ganz viele Jahrhunderte später. Unter der Asche fanden sie Hohlräume im Boden. Dort hatten Menschen oder Tiere gelegen. Die Körper selbst waren vergangen, aber ihre Formen hatten sich in der Asche erhalten. Die Forscher haben dann eine Methode entwickelt. Sie füllten diese Hohlräume ganz vorsichtig mit Gips. Und so entstanden Abdrücke der letzten Momente dieser Menschen. Man sieht darin zum Beispiel eine Frau, die sich abstützt oder Menschen, die sich aneinander festhalten, einen Hund, der sich in Panik windet oder Familien, die eng zusammengedrängt liegen. Die Figuren sind schon unglaublich. Ich habe mir da mal Fotos angeschaut. Die wirken auch total echt irgendwie. Was man entdeckte, zeigte, wie die Menschen dort gelebt und gearbeitet haben. Besonders beeindruckend ist, dass viele Dinge nicht erst im Museum, sondern direkt am Ort erhalten sind. Man steht also, wenn man an Pompeji denkt und sich diese Ausgrabungen anschaut, nicht vor etwas Abstraktem, sondern mitten in einer antiken Stadt. Auch diese berühmten Gipsabdrücke, die ich eben ja schon mal geschildert hatte, gehören zu dieser Wiederentdeckungsgeschichte. Heute kann man Pompeji auch selbst besuchen. Die Stadt ist ein riesiger archäologischer Park, in dem man durch Straßen laufen, Häuser betreten und viele Bereiche der antiken Stadt anschauen kann. Man sieht das Forum, also dieses politische und wirtschaftliche Zentrum, Wohnhäuser mit Fresken, Thermen, Läden, Werkstätten und auch das große Amphitheater. Und dazu kommen Bereiche, in denen Gipsabdrücke und andere Funde ausgestellt sind. Pompeji ist deshalb nicht nur ein Ort für Archäologen, sondern auch ein Ort für alle, die die Geschichte mal ganz direkt erleben wollen. Ich glaube, da lohnt sich wirklich ein Besuch. Für die Archäologie ist Pompeji ein ziemlich seltener Fall, weil nicht nur einzelne Gebäude oder Teilstücke erhalten geblieben sind, sondern wirklich ganze Straßenzüge, komplette Wohnhäuser, die Werkstätten. So hat man wirklich einen ziemlich guten Einblick erhalten können. Und dadurch lässt sich das Leben in einer römischen Stadt sehr genau untersuchen. Und ja, der Vulkanausbruch ist natürlich unglaublich tragisch und es haben so viele Menschen ihr Leben verloren. Und es wäre natürlich schöner, wenn das nicht passiert wäre. Aber wir haben dadurch eben unheimlich viele Informationen erhalten können, die der Ort über die römische Geschichte geliefert hat. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Also wie ihr seht, ich habe heute wieder ein Naturereignis mitgebracht. Ich hatte ja in der letzten Folge auch schon über Erdbeben und Tsunamis gesprochen. Hat mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen fasziniert. Ich versuche ja immer von allem so ein bisschen anzusprechen, dass es nicht immer einseitig wird, unser Thema. Also nächste Woche geht es auch wieder um was komplett anderes. Aber ich fand es wahnsinnig interessant. Vor allen Dingen habe ich echt Lust bekommen, Pompeji mal zu besuchen. Und das war es auch schon für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne über Instagram. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin!